Wir freuen uns, dich auf Podcast begrüßen zu dürfen und dir so Anteil an unserem gottesdienstlichen Leben zu geben. Wir danken dir für jede Form des Mittragens. Mit einer Online-Spende auf der Website kannst du die Vision der Vineyard Bern finanziell unterstützen. Wir wünschen dir viel Inspiration beim Hören der Botschaft und Gottes Segen.
Darf ich fragen, wer ist alles Mutter? Hände hoch. Andere Frage, wer hat alles eine Mutter? Hände hoch. Nein! Alle, das gibt's ja gar nicht. Was wären wir ohne unsere Mütter? Sandra, eine Frau aus der Vineyard Bern, hat das Anfang ja wunderschön ausgedrückt. Sie hat erzählt, wie sie ihrem Bruder mal vorgerechnet hat, wie viele Stunden sie ihr Neugeborenes stillt. 8 Stunden am Tag. Und er fand nur, was? Das ist doch nicht effizient. Und einfach dieses Bild von Müttern, die sich verschenken, da kommt mir so etwas von der Liebe und der Zuwendung Gottes entgegen. Dieses unberechnende Dasein. Diese Geschichte hat mich berührt und ist mir geblieben. Denn auch wenn ich an meine Mutter denke, aber auch andere Frauen und Männer in meinem Leben, die sich unberechnen, einfach verschenkt haben, die ihre Häuser geöffnet haben, die da waren für mich. Diese Menschen haben mich unglaublich geprägt, ermutigt, getragen, unterstützt und mich zu der Person gemacht, die ich bin. Vielen herzlichen Dank an alle Mütter. Ich werde nie vergessen, wie meine Mutter, die hat immer auf Dinge verzichtet. Beispielsweise, wir waren ja 5 Kids, dann hat sie auf ein Stück Fleisch verzichtet beispielsweise oder auf eine Nachspeise, dass wir Kinder etwas mehr hatten. Oder sie hat auf Zeit für sich selbst verzichtet, auf Privatsphäre und. Meine Mom war immer da für mich. Und nun erlebe ich das bei unserer eigenen Tochter, zu sehen, wie Eltern eine wichtige Rolle ausmachen, wie viel Sicherheit sie geben. Wenn es Sophie irgendwie nicht gut geht, dann kommt sie und sagt, ich brauche Nähe. Und du merkst, wie wir einfach unglaublich wichtig sind. Caro etwas mehr als ich noch. Wenn Sophie etwas stresst, hat Caro die Eigenschaft, dass sie das sofort spürt und dahinter sehen kann. Und zu sehen, wie Sophie wieder zur Ruhe kommt, wenn sie diese Sicherheit spürt, ist unglaublich. Das hat für die Entwicklung eines Kindes eine unglaubliche Bedeutung. Caro, du bist eine sensationelle Mutter. Vielen herzlichen Dank. Ich könnte mir keine bessere Mutter für mein Kind vorstellen. Und wir alle brauchen solche Orte der Sicherheit, der Wärme, der Nähe, Orte, wo wir auftanken, wo wir getragen werden, wo wir Orientierung finden im Trubel, in den Turbulenzen unseres Lebens. Und die Mutter, die sich kümmert, die da ist, die sich verschenkt, ist eines der Bilder, das in der Bibel immer wieder gebraucht wird, um das Wesen Gottes zu beschreiben. Und das wollen wir heute anschauen, denn Gott ist unsere ultimative Sicherheit. Und ich möchte mit euch heute anschauen, wie sich Gott in der Bibel vorstellt. Wie ist das Wesen Gottes? Denn auf niemanden können wir so sehr vertrauen wie auf ihn. Im 2. Mose 34 finden wir eine Aussage, in der Gott sich Mose vorstellt. Und über diesen Text spreche ich heute. 2. Mose 34, Verse 6 bis 7. Gott ging an Mose vorüber und sprach: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Ich bin langsam zum Zorn. Meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade, Gesundheit, erweise ich Tausenden von Generationen, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Und trotzdem lasse ich Sünde nicht einfach ungestraft, sondern kümmere mich bei den Kindern um die Schuld ihrer Eltern bis in die 3. und 4. Generation. Nun, dieser Text ist von außerordentlicher Bedeutung. Er ist so wichtig, dass er in der Bibel selbst an mehr als 20 Stellen zitiert wird. Überall kommt man wieder auf diese Aussage zurück. Und ich möchte zuerst einige Aussagen zu diesem Text machen, zum Verständnis dieser zwei Verse, bevor wir uns auf den ersten Wesenszug von Gott einlassen. Die anderen werden wir ein anderes Mal anschauen. Diese Szene spielt sich an einem ganz entscheidenden Moment in der Geschichte Israels ab. Gott hat Israel, das Volk Israel aus Ägypten geführt und nun sind sie am Sinai, am Berg Sinai, wo sie mit Gott einen Bund schließen. Gott hat ihnen gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und Israel sagt, ja, das wollen wir. Wir wollen tun, was du von uns möchtest, Gott. Wir wollen diese Hochzeit mit dir eingehen. Aber noch während der Feierlichkeiten, noch während Mose auf den Berg steigt, eben um diesen Bund festzumachen, betrügen ihn die Israeliten bereits. Als Mose etwas lange weg ist, machen sie sich ein goldenes Kalb und beten dieses an. Und wie reagiert Gott auf die Untreue der Israeliten? Wird er den Bund beenden, bevor er wirklich begonnen hat? Das wäre nichts als gerecht. Oder wird er sich erbarmen und sich an sein Versprechen halten, das er Abraham, ihrem Vorvater, gegeben hat, dass durch sie die ganze Welt gesegnet werden soll? Und wenn wir diese Selbstvorstellung von Gott anschauen, diese zwei Verse, sehen wir, dass genau diese Spannung zwischen den beiden dort uns entgegenkommt. Im Hebräischen haben diese zwei Verse eine richtig spannende Struktur. Die erste und die dritte Aussage, der erste wäre der Herr, der barmherzige und gnädige Gott, und eben der dritte von großer Gnade und Treue, die bestehen beide je aus drei Worten und sie sind so wie ein Spiegel. Beide enthalten zwei Wesenseigenschaften Gottes und umrahmen damit den fünften Wesenszug, dass Gott langsam zum Zorn ist. Ich habe das etwas nach vorne gehoben auf der Folie, damit wir das besser sehen. Im Anschluss folgt die zweite Beschreibung, der zweite Teil der Beschreibung des Wesens Gottes. Es heißt, er gewährt Tausenden von Generationen Gnade und bleibt ihnen treu. Aber wie macht er das? Wie bleibt er ihnen treu, wenn sie ihm immer wieder untreu werden, wie hier in dieser Situation? Ganz einfach, indem er ihnen Schuld, Unrecht und Sünde vergibt. Gottes Vergebung heißt aber nicht, dass jeder einfach machen kann, was er will. Gottes Erbarmen wird durch die folgende Aussage ausgeglichen, die jetzt hier folgt. Ich kümmere mich bei den Kindern um die Schuld ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Das heißt, die Generationen, die der Rebellion der Eltern folgen, die erhalten, was sie verdienen. Aber ist es nicht spannend, wenn wir uns auf die Zahlen achten? Bis in welche Generation wird die Schuld beglichen, eben die dritte und vierte? Und wie viele Generationen werden gesegnet? Bis in die tausendste. Was für ein Unterschied, was für ein Kontrast. Diese beiden Aussagen umrahmen nun eine zentrale Aussage über Gottes Gerechtigkeit. Und trotzdem lasse ich Sünde nicht einfach ungestraft. Ihr Lieben, das ist wichtig. Wie schlimm wäre es, wenn Unrecht einfach totgeschwiegen wird? Wenn wir so tun würden, als wäre der russische Angriffskrieg in der Ukraine normal. Wenn wir darüber hinwegschauen würden, dass Tausende von Kindern jeden Tag an Hunger sterben. Wie schlimm wäre es, wenn wir vor dem Unrecht wegschauen würden, wenn es niemanden kümmern würde? Ich habe gestern die Aussage einer Ex-Prostituierten gelesen in einer schweizerischen Tageszeitung, die gesagt hat, hey, 89% der Frauen, die in der Prostitution arbeiten, wollen den Sex gar nicht. Jetzt Frauen gegen ihren Willen zu Sex zu zwingen, da würde jeder von uns aufstehen. Aber hier schweigen wir. Wie schlimm wäre es, wenn Unrecht einfach totgeschwiegen wird. Es ist entwertend, entwürdigend und entmenschlichend. Und so ist Gottes Gerechtigkeit hier, die uns da entgegenkommt, ein Teil, Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Und spannend ist, wenn wir nun diese beiden Teile zusammensetzen, sehen wir, dass Gott auf der einen Seite langsam zum Zorn ist, aber Sünde nicht einfach ungestraft lässt. Er ist geduldig und gnädig, aber auch gerecht. Oder um es etwas umgangssprachlicher auszudrücken, ich werde nicht sauer, aber ich lasse nicht alles durchgehen. Ich kann nicht alles durchgehen lassen. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass Gott diese Aussagen in eine Situation macht, in der Israel ihn von allem Anfang an betrügt, ist das einfach unglaublich. So stellt er sich ihnen vor. Hey, auch wenn ihr jetzt schon begonnen habt, mich zu betrügen, ich bin euch treu. Ich bin langsam zum Zorn. Und weißt du, es ist ja nicht das einzige Mal, dass sich die Israeliten gegen ihn auflehnen, sondern das geschieht immer und immer wieder in der ganzen Geschichte der Bibel. Und doch bleibt er dabei, dass er durch sie, durch dieses Volk, die ganze Welt segnen und retten will. Und damit kommen wir zum ersten Wesensmerkmal, auf das wir heute eingehen möchten. Das erste Wesensmerkmal, mit dem Gott sich hier vorstellt, ist: Ich bin der barmherzige Gott. Oder hebräisch El Rachum. Es leitet sich aus dem hebräischen Wort für Gebärmutter her. Rechem. Und dieses Bild, wenn wir uns das vor Augen führen, Barmherzigkeit kommt aus dem Zentrum unseres Seins. Und es weckt bei uns die Vorstellung einer Mutter, die sich um ihr Kind, um ihr Baby kümmert, das verletzlich ist, das noch nicht selbst zu sich schauen kann. Und die Mutter ist so bewegt, dass sie sich kümmert. Und zwar unberechnend. Stunden um Stunden. Da kommen so viele Gefühle uns entgegen. Und deswegen wird das Wort Barmherzigkeit manchmal auch als tief berührt übersetzt. Rachum beschreibt intensive Gefühle. Und ich kann den Moment nie mehr vergessen, als Sophie zur Welt kam, dass sie sich nicht gedreht hat, war es ein geplanter Kaiserschnitt. Wir konnten uns darauf vorbereiten. Ich kam also rein, dann ging es nur ganz kurz und als ich den ersten Ton ihres Weinens gehört habe, hatte ich einen Tränen-Einschuss. Und das hat mich so berührt. Und von diesem Moment an hat sie meine ganze Aufmerksamkeit genossen. Ich konnte stundenlang neben diesem kleinen Baby liegen und es einfach anschauen. Da war diese unbeschreibliche Liebe und Verbundenheit. Rachum. Wir sehen das in der Bibel in verschiedenen Geschichten. Eine Geschichte, in der diese Barmherzigkeit zum Ausdruck kommt, finden wir bei König Salomo. In dieser Geschichte haben zwei Frauen ein Kind erhalten. Leider ist eines der Babys schnell gestorben. Nun haben beide Frauen behauptet, das noch lebende Kind sei ihres. Und sie kommen damit zu Salomo. Was macht er nun? In seiner Weisheit testet er die beiden und sagt, okay, wir können das nicht auflösen, in dem Fall teilt das Kind und gebt jedem eine Hälfte. Und die wahre Mutter, die hat sofort reagiert. Sie ist Rachum, sie ist so tief bewegt, dass sie sagt, nein, nein, dann soll lieber die andere Frau das Kind haben. Und durch ihre Barmherzigkeit zeigt sie, dass sie die wahre Mutter ist. Und so beschreibt Gott sich gegenüber Mose. Ich bin El Rachum, mitfühlend, voller Liebe. Ich bin nah an dem Moment, in dem das Volk Israel sie betrogen hat. Ich bin barmherzig. Aber Rachum beschreibt nicht einfach nur ein Gefühl, sondern das Verhalten, das daraus kommt, die Aktion, die da folgt. Am häufigsten wird es gebraucht, um das Verhalten Gottes seinem Volk Israel gegenüber zu zeigen. Beispielsweise, als sie in Ägypten in der Sklaverei sind, ist er so bewegt innerlich. Er hört ihr Schreien und voller Barmherzigkeit die zwingt ihn dazu einzugreifen und sein Volk aus der Gefangenschaft zu retten. Barmherzigkeit führt immer zu einer Handlung. Barmherzigkeit ist nicht einfach nur nett, sondern sie geht das Problem an der Wurzel an. Und deswegen führt er sie aus der Sklaverei. Und so ist es auch nicht erstaunlich, dass Gott sich den Israeliten hier am Berg als ich bin El Rachum, ich bin barmherzig vorstellt. Doch obwohl sich Israel, obwohl sie immer wieder die Barmherzigkeit Gottes erfahren, wenden sie sich immer und immer wieder von ihm ab. Anstatt dass sie sich von seiner Barmherzigkeit anstecken lassen und so miteinander umgehen, sind sie gleich grausam zueinander wie die Völker um sie herum. Und ihre Rebellion führt sie ins Exil nach Babylon. Wird Gott sich jetzt abwenden? Ich meine, irgendwann ist genug. Ne? Erneut Götzendienst, sie haben sich gegeneinander gewandt. Jetzt reicht's doch einfach mal. Aber in diesem dunklen Kapitel der Geschichte Israels spricht Gott durch Jesaja zu den Israeliten und er sagt ihnen in Jesaja 49, 15, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich, Israel, nicht. Spürst du diese Barmherzigkeit Gottes? Er ist voller Rachamin, voller Barmherzigkeit für uns Menschen. Auch wenn sie immer und immer wieder eigene Wege gehen, er kann nicht anders, als ihnen seine Barmherzigkeit zu zeigen. Er ist entschieden, sein Volk zu retten. Und das zeigt sich, als Jesus in die menschliche Realität hineinkommt. Mehr als einmal lesen wir, dass Jesus vom Leid der Menschen berührt ist, dass er tief bewegt ist. Und die Autoren des Neuen Testamentes, die schaffen dafür ein neues Wort. Ich liebe das Splanchnizomai. Das hast du sicher auch schon gehört. Kommt von Innereien und ist ein Verb, das eigentlich so viel ausdrückt, wie dass er so tief bewegt ist, dass es ihm das Innerste umdreht. Er lässt sich von der Not der Menschheit berühren. Aber auch bei ihm bleibt es nicht beim Gefühl. Barmherzigkeit ist mehr als ein Gefühl. Er wendet sich den Armen zu. Er umarmt die Ausgestoßenen, er heilt die Kranken und geht schlussendlich sogar den ultimativen Schritt, stirbt am Kreuz und überwindet so die Kraft des Todes. Wie ich gesagt habe, Barmherzigkeit ist nicht einfach nett und freundlich. Jesus lässt sich berühren, er erkennt die Realität, er sieht das Problem, das tiefer liegt. Und er geht es an der Wurzel an. Gottes Barmherzigkeit verändert. Und weißt du, wenn wir an Barmherzigkeit denken und an die Vignette Bern, dann denken wir sicher an den Dienst am Nächsten. Wir denken an Projekte wie Chaya Ho, Hope for the Children, Zarina, Nouvelle Perspektive und so weiter und so fort. Projekte, in denen sich Menschen voller Herzblut verschenken und einsetzen. Und ja, all diese Engagements sind Ausdruck der Barmherzigkeit. Ja, es ist uns wichtig, uns für Menschen in Not einzusetzen. Aber Barmherzigkeit beginnt hier. Es beginnt hier. Mit der Art und Weise, wie ich mit meinem Nächsten umgehe. Oder wie Sandra es gesagt hat am Anfang. Wie sie 8 Stunden am Tag ihr Baby gestillt hat. Völlig unberechnend, aber voller Rachamin, voller Barmherzigkeit. Und weißt du, diese Barmherzigkeit, die brauchen wir in unserem Miteinander. Es ist Ausdruck des Wesens Gottes. Es ist der Same, die DNA Gottes, die gesät ist in unserem Leben, so wie wir hier vorne gleich, wie sagt man den, kleine Töpfe sehen, in denen Samen eingesät sind, die wachsen werden. Es ist der Same, den Gott in uns gesät hat, sein Wesen. Wir brauchen diese Nähe. Wir brauchen diese Barmherzigkeit, die einen Ort der Sicherheit schafft, die Nähe schafft, weil es ist diese Nähe, diese Sicherheit, die etwas in uns verändert, die uns stärkt, die uns bevollmächtigt. Ich habe diese Woche mit einem Freund gesprochen, den ich länger nicht mehr gesehen habe. Und er hat mir gesagt, dass er vor einigen Jahren, als er zum Glauben gekommen ist, da war er gerade in einer Scheidung, er sagte, weißt du, du hast mich damals umarmt und du hast mir gesagt, wie viel ich dir bedeute. Und er sagte, das habe ich dir noch gar nie gesagt, aber diese Umarmung hat mein Leben verändert. Und es hat mich so berührt, weil ich war mir dieser Umarmung nicht mehr bewusst. Und zu merken, es braucht nicht immer die 8 Stunden. Manchmal braucht es das, die 8 Stunden täglichen Stillens. Das Dranbleiben, hier sein in Beziehungen. Nicht loslassen, auch wenn es hart wird. Da sein füreinander. Und manchmal braucht es einfach ein kleines Zeichen der Aufmerksamkeit. El Rachum, ich bin der barmherzige Gott. Denn dort, wo wir Gottes Barmherzigkeit erleben, macht es etwas mit uns. Und es, dort, wo wir unsere Herzen öffnen, unser Leben öffnen für andere Menschen, prägt es uns. Caro hat das erlebt bei einer Familie, als sie frisch zum Glauben gekommen ist. Und ich habe es jeweils geliebt, wenn sie von dieser Geschichte erzählt hat. Es ist nichts Großartiges, aber da war einfach eine Familie, die da war, die ihr Leben geöffnet haben für sie. Und das beschreibt sie uns selbst in einigen Worten.
Als ich bis so 13, 14 war, habe ich Jesus kennengelernt, über eine Freundin. Und die hat mich natürlich dann viel mitgenommen, auch zu ihrer Familie heim. Und das war eine mega coole Familie. Die hatte 4 Kinder und es war immer etwas los. Und das ist für mich so wie meine zweite Familie geworden. Man konnte immer gehen, es war immer lustig dort, man hatte immer gute Gespräche. Und ja, der Glaube war halt immer ein Thema. Ich konnte mega viel lernen und profitieren von dieser Familie. Und als wir dann ein paar waren, interessanterweise hat dann jedes von diesen 4 Kindern so ihre Freunde mit heimgenommen. Sind wir schon fast ein Grüppeli gewesen, auch von allen Kindern, die Jesus neu kennengelernt haben. Und dann haben sie so einen Teenie-Bibellesenabend gemacht. Dann sind wir einmal dort gewesen, so zu 6, und haben die Bibel gelesen. Und es war für mich einfach eine mega prägende Zeit gewesen, so ein offenes Haus zu erleben, wo man einfach kommen kann und Jesus kennengelernt hat und das Zentrum ist gewesen in dieser Familie.
Das klingt nicht spektakulär. Aber weißt du was? Dort, wo wir unser Leben für andere Menschen öffnen, können wir Dinge bewirken, die wir nie erahnen könnten. Ich schaue dich an, wenn ich an eure Familie denke, die Familie Richner, wie viele Menschen bei euch Hoffnung gefunden haben, weil sie durch euch El Rachum begegnet sind. Ich bin Gott, der Barmherzige. Diese Zuwendung, meine Lieben, das brauchen wir. Und ich möchte diese Predigt schließen, indem wir uns einige Momente Zeit nehmen. Überleg dir doch kurz, wer sind solche Menschen in deinem Leben? Das sind nicht nur Mütter, nicht nur Familien. Ich habe gestern mit einer Frau gesprochen, da war es eine Nonne, die bis ins hohe Alter im Kloster lebt, aber sie ist für sie wie eine Mutter geworden. Überleg dir, was sind solche Menschen, die ihr Leben für dich geöffnet haben, die dich bewegt und geprägt haben, die da waren für dich und dir El Rachum, den barmherzigen Gott, so gezeigt haben. Und sag's doch einer Person neben dir dann. 30, 40 Sekunden. Wer sind solche Menschen in deinem Leben? Okidok. Und jetzt möchten wir füreinander beten. Und ich bitte euch dazu, alle aufzustehen. Wenn das dir etwas unbekannt ist, keine Angst, du wirst nichts machen müssen, das du nicht willst. Du darfst sehr gerne dann sagen, der Person neben dir, du oder sie, entschuldigen Sie, das ist mir etwas zu nah, ich möchte lieber zuschauen, das ist durchaus okay. Ich möchte, dass wir einen Moment Zeit nehmen, um zu beten, dass wir dieser Barmherzigkeit Gottes begegnen. Dass wir dieser Barmherzigkeit Gottes, dass wir richtig erfüllt werden mit seiner Barmherzigkeit. Und dann in einem zweiten Schritt bitte ich dich, die Person neben dir zu segnen, damit, dass Gott dir zeigt, für wen sie diese Person sein kann. Dort, wo Gott seine Barmherzigkeit durch sie zeigen will, wo er Menschen begegnen will und ihnen seine Barmherzigkeit erlebbar machen will, durch die Person neben dir. Deswegen zuerst beten wir, dass wir einfach mit der Barmherzigkeit Gottes erfüllt werden. Wieder zu zweit oder zu dritt. Dürft euch wieder einander zuwenden. Und ich sage dann, wenn ihr von diesem Erfülltwerden mit der Barmherzigkeit Gottes, zum Sehen, wer die Menschen um uns sind, durch die Gott seine Barmherzigkeit zeigen will, wann dieser Wechsel stattfindet. Und Jesus, ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass die sich zeigt in deiner Hinwendung. In diesen Bildern, heute am Muttertag, von einer Mutter, die sich ihrem Kind zuwendet, die sich ihrem Kind verschenkt, die ihr Kind nie vergisst, egal was geschieht. Jesus, ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Und Jesus, erfülle uns mit deiner Barmherzigkeit. Herr, es ist so ein Vorrecht, dich widerspiegeln zu dürfen in dieser Welt und dein Wesen wiedergeben zu können. Und Jesus, deswegen brauche ich diese Begegnung mit dir, mit deinem Wesen, mit deiner Barmherzigkeit. Und Jesus, ich danke dir, dass es eine Barmherzigkeit ist, die nicht nur lieb und nett ist, sondern die Unrecht nicht verschweigt, die Schuld nicht einfach zudeckt, uns vergibt, aber Dinge nicht totschweigt, die uns Leben rauben. Jesus, begegne uns. Und Herr, ich bitte dich auch, dass du uns jetzt zeigst, wo du uns brauchen willst, um deine Barmherzigkeit sichtbar zu machen. Jesus, erinnere du uns an Menschen in unserem Leben, in unserem Umfeld, wo du uns brauchen willst, um deine Barmherzigkeit sichtbar zu machen. Lasst uns dafür füreinander beten. Und Jesus, Herr, wir wollen uns von deinem Herz anstecken lassen. So wie wir lesen, dass du die Menschenmenge gesehen hast und tief bewegt warst, wie dich ihre Not berührt hast. Jesus, gibt uns dieses weiche und offene Herz, uns berühren zu lassen. Zeige du uns, wo die Menschen und die Situationen sind, in denen du uns brauchen willst. Jesus, wo Barmherzigkeit heißt, uns zuzuwenden und wo Barmherzigkeit heißt, Unrecht anzusprechen. Aufzustehen und uns gegen Dinge auszusprechen, Jesus. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.